Durch den Heiligen Geist werden wir wieder ins Paradies versetzt. Willkommen zur Spiritualitätssendung, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt Gabi Fröhlich. Heute steht ein Text von Basilius von Caesarea im Zentrum dieser Sendung. Und wir hören schon am Titel, dass es nun ganz auf das Pfingstfest am kommenden Sonntag zudrängt. Und mit dem Pfingstfest endet dann auch diese unsere Serie Ostern in der Theologie der Kirchenväter, die uns vom Aschermittwoch an durch die Fasten- und Osterzeit eben bis jetzt in diese Tage vor Pfingsten begleitet hat. So begrüße ich für diese 14. und letzte Folge der Serie über die Theologie der Kirchenväter Frau Dr. Vicky Ranf. Sie ist Dozentin am Institut für Cusanusforschung in Trier, von dort uns in den letzten Wochen regelmäßig für die Serie zugeschaltet gewesen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ranf.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich und auch liebe Hörerinnen und Hörer.
Frau Dr. Ranf, wir haben gehört, Kirchenväter werden die großen Theologen genannt, deren Lehre die bis heute gültige Lehre der Kirche begründet hat sie ja Jesus Christus, aber so die Grundlagen in den Ausformulierungen wurden von ihnen gelegt. Wir haben in den vergangenen Sendungen ja immer wieder gehört, wie wenig selbstverständlich damals so manche Glaubenslehre war, die wir heute als völlig klar gegeben voraussetzen. Aber wenn man in die Heilige Schrift schaut, dann geht die Lehre zwar von dort aus oder darauf zurück, aber sie ist dort oft nicht so im Detail ausformuliert. Gilt das eigentlich auch für den Heiligen Geist, dem wir uns hier heute besonders widmen?
Ja, der Heilige Geist ist natürlich in der Heiligen Schrift an vielen Stellen namentlich genannt, aber Christus sagt schon in seinen Abschiedsreden im Johannesevangelium, die wir ja in diesen Tagen in der Liturgie hören, dass der Heilige Geist kommen wird und uns in die ganze Wahrheit einführen wird und dass es Dinge gibt, die die Jünger in dem Moment, in dem Jesus zu ihnen spricht, noch nicht fassen können, dass aber der Heilige Geist sie in die Wahrheit einführen wird. Und dieses Einführen in die Wahrheit, das vollzieht sich in der frühen Kirche unter anderem auch dadurch, dass der Verstand des Menschen versucht, die Glaubensgeheimnisse zu ergründen und so auszudrücken, dass sie auch kommunizierbar werden für Gläubige bzw. solche, die gläubig werden wollen, die aber nicht im biblischen Kontext zu Hause sind, und biblisch heißt zunächst mal das Alte Testament, die also nicht aus dem Judentum kommen und deswegen die Verheißungen kennen, die dann sich entfalten und erfüllen im Christusgeheimnis und auch durch den Heiligen Geist, sondern die mit anderen Mitteln, nämlich denen der griechischen Philosophie, erreicht werden sollen, im Heidentum vor allen Dingen. Und diese Arbeit, die zu leisten ist, dass man die Sprache der Bibel, des Alten Testamentes und dann auch des Neuen Testamentes in die Sprache der Zeit, auch der damals heidnischen geistigen Umgebung übersetzt, das passiert in der Zeit der Kirchenväter, und der Heilige Geist ist eigentlich der Hauptakteur, wenn man das mal so formulieren darf, der die Theologen dieser Zeit inspiriert, damit sie das Glaubensgut so formulieren können, dass es auch für andere verständlich wird und der Wahrheit entspricht, die immer tiefer erkannt wird.
Basilius von Caesarea, auch Basilius der Große, hat sich ganz intensiv mit dem Heiligen Geist befasst, und wir können jetzt uns da hineinversetzen in das alte Caesarea und zuhören, wenn Frau Dr. Vicky Ranf uns berichtet, was sie herausgefunden hat über die Texte von Basilius von Caesarea, einem Menschen, einem großen Menschen seiner Zeit, aus einer großen christlichen Familie, dessen Worte bis in unsere Zeit hinüberhallen.
Ja, also Caesarea heißt ja einfach nur die kaiserliche Stadt. Auf Lateinisch ist das dann Augusta. Und da gibt es ja auch einige Städte, und in einer dieser Städte, die nach Augustus heißen, also Augusta Treverorum, sitze ich gerade und referiere, das ist nämlich Trier. Aber Caesarea nun, die Kaiserstadt in Kappadokien. Und also die antiochenische Tradition ist eine, die in Kleinasien dann auch theologisch Wurzeln geschlagen hat und eine ja, man müsste sagen, Region innerhalb dieses Subkontinentes oder dieser Gegend Kleinasien ist Kappadokien. Und dieser Landstrich ist berühmt auch für seine frühen Kirchen. Man sieht, dass in schon dieser Zeit und wohl schon auch etwas früher als der Lebenszeit des Basilius da sehr stark christliches Leben schon verbreitet gewesen ist, schon zur Verfolgungszeit der Kirche, also vorkonstantinisch. Darauf werde ich gleich noch zurückkommen. Aber zunächst nun zu Basilius persönlich, wer er ist und wie er eingeordnet ist in die Theologie seiner Zeit. Er ist also ein griechisch schreibender Theologe und späterer Bischof, der sich viel mit dem Heiligen Geist befasst hat, wie wir nun schon in der Anmoderation gehört haben. Geboren wurde er im Jahr 329 oder 330 als zweites von 10 Kindern einer gut situierten kappadokischen Familie, also in diesem Landstrich Kappadokien. Seine ältere Schwester Makrina prägt die geistliche Entwicklung der ganzen Familie in dieser Generation. Schon die Großmutter, die auch Makrina hieß, Makrina die Ältere, war theologisch gebildet, nämlich in der Tradition des Theologen Origenes und seines Schülers Gregors des Erleuchters. Der Großvater war sogar Märtyrer, noch in der Zeit vor der konstantinischen Wende. Erstaunlich ist, dass außer Basilius selbst noch zwei weitere Brüder unter diesen 10 Geschwistern Bischöfe geworden sind, nämlich Petrus von Sebaste und Gregor von Nyssa. Zumindest letzterer ist auch sehr bekannt geworden in der Theologiegeschichte. Basilius war befreundet seit seinen Studienzeiten mit Gregor von Nazianz, ebenfalls einem großen kappadokischen Theologen, also aus dieser Region stammend. Und diese drei genannten Personen, Basilius der Große, wie er dann auch später genannt wird von Caesarea, sein jüngerer Bruder Gregor von Nyssa und der gemeinsame Freund Gregor von Nazianz, gelten als die drei großen Kappadokier unter den Theologen und werden bis heute gelesen. Basilius nun hat in den Jahren 348 und 349 in Konstantinopel studiert und anschließend in Athen. Er war also für damalige Verhältnisse weltläufig. Im Jahr 355 und ins folgende Jahr hinein, 356, wirkte er in seiner Heimatstadt Caesarea als Lehrer der Rhetorik. Man kann also sagen, er hatte in jungen Jahren denselben Beruf wie der heilige Augustinus, der in den lateinischsprachigen Verhältnissen Nordafrikas ähnlich gewirkt hat wie Basilius von Caesarea im griechischen Sprachraum. Erst nach dieser Tätigkeit als Lehrer der Rhetorik bekehrt er sich, auch darin Augustinus ein bisschen zumindest vergleichbar. Er lässt sich taufen und beginnt eine mönchische Lebensweise zu führen, und zwar zusammen mit anderen Familienmitgliedern. So ist die inzwischen verwitwete Mutter mit Makrina, der ältesten Tochter, auf dem Weg, ein Kloster zu gründen, und auch Basilius gründet ein Kloster für Mönche, mit denen er dann zusammenlebt. Es gibt natürlich auch Punkte, in denen er nicht mit Augustinus vergleichbar ist, nämlich in dem Sinne, dass er nicht von sozusagen weit her, nämlich aus einer Sekte und aus einer moralisch nicht einwandfreien Lebensform, sich bekehren muss zum Christentum und zur christlichen Lebenspraxis, sondern es ist wohl eher so zu verstehen, dass damals sich die Kindertaufe noch nicht in allem durchgesetzt hatte und viele später große Theologen, Heilige, erst als Erwachsene getauft wurden, so auch Basilius. Er wird also Mönch, aber als solcher ist er nicht sofort sesshaft, sondern er reist durch Ägypten Ägypten, Palästina, Syrien und Mesopotamien, um das Mönchtum kennenzulernen. Und er lernt auch in dieser Weise die kirchliche Struktur der verschiedenen Regionen kennen, was ihm später als Bischof nützlich sein wird. Zunächst aber lernt er das Mönchtum kennen in seinen verschiedenen Ausprägungen und in den Formen, die sich gerade erst entwickeln in dieser Zeit. Denn die Verfolgungszeit der Kirche war gerade erst zu Ende, seit wenigen Jahrzehnten. Und in dieser Situation der Neuorientierung der Kirche taucht die Frage auf, wie man nun am besten evangeliumsgemäß leben kann, wenn man nicht mehr zum Martyrium herausgefordert ist und in der Gefahr steht, gewissermaßen zu verbürgerlichen im Christentum. Und so entwickelt sich sehr stark in diesen frühen Zeiten des 4. Jahrhunderts das Mönchtum, und zwar an verschiedenen Stellen im Mittelmeerraum, und dazu gehören im Osten die Städten und Stellen, die ich eben aufgezählt habe, nämlich Ägypten, Palästina, Syrien und Mesopotamien, also diese Regionen, in denen das östliche Mönchtum entstanden ist. Auch dafür gibt es ein Äquivalent im Westen, nämlich der heilige Johannes Cassian, der auch in der Regel des heiligen Benedikt genannt wird, ist jemand, der auch sehr viel im Mittelmeerraum herumgereist ist, um Mönchskulturen kennenzulernen und schließlich im Raum Marseille in Südfrankreich auch Klöster zu gründen für das abendländische Mönchtum. Basilius nun kommt von seiner Reise zurück, kehrt auch in sein Kloster in Kappadokien zurück, wird aber schließlich im Jahr 364 zum Priester geweiht und auch zur kirchenpolitischen Unterstützung seines Bischofs herangezogen. Denn es gibt viele Streitigkeiten, nicht nur theologischer Natur innerhalb der Kirche, sondern auch politischer Natur mit dem Kaiser, der einer Irrlehre anhängt und deswegen auch Einfluss nehmen will auf die Kirche. Basilius nun ist jemand, der durch seine Erfahrung wie gerufen ist, gewissermaßen seinen Bischof zu unterstützen gegen die Vereinnahmung durch den Kaiser. So organisiert Basilius an ganz verschiedenen Stellen in seinem Bistum bzw. für seinen Bischof vor allem die Armenfürsorge, also er ist sozialkaritativ tätig, baut die Caritas auf, würden wir vielleicht heute dazu sagen, und er ordnet die Liturgie, und zwar durch den Ausbau des Kirchenjahres und des Festkalenders, das beides war damals noch nicht so fest geprägt, wie wir das heute kennen, und schließlich auch der klösterlichen Stundenliturgie. Auch das Gebet der Mönche war sehr stark lokal geprägt, denn jedes Kloster und jede Weltgegend hatte eigene Traditionen, mit dem Stundengebet umzugehen, beziehungsweise zum Teil war es sogar so, dass die Mönche einzeln sich eine Regel gegeben haben, was sie wann beten. Schließlich kennen wir aus der Liturgie der Ostkirche die sogenannte Basilius-Liturgie, also das ist eine, man nennt das Anaphora, wir würden dazu Hochgebet sagen, die Basilius-Anaphora, die im Kern auf ihn, auf Basilius zurückgeht und in der orthodoxen Kirche bis heute an ungefähr 10 Tagen im liturgischen Jahr als Messformular dient, wenn man es mal mit westlichen Ausdrücken benennen will. Basilius übernimmt das Predigtamt und betont dabei sehr stark soziale und ethische Fragen, wie das nach ihm auch Johannes Chrysostomus tun wird in Konstantinopel. Theologisch ist er ein Vertreter des sogenannten Homo Usios. Wir hatten das Wort vor einigen Sendungen schon mal. Das ist also die Lehre in der Christologie, dass Christus eines Wesens mit dem Vater ist und nicht ihm etwa nur ähnlich ist oder sogar, wie das manche Irrlehrer auch meinten, ein Geschöpf Gottes sei, sondern im Gegenteil, Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch, Wesens eins mit dem Vater. Dafür tritt auch Basilius ganz deutlich ein in Streitigkeiten, die auch in seinem Umfeld zu diesem Thema wieder aufflammen. Streit ist ein Stichwort, das den heiligen Basilius begleitet durch seine theologischen Überlegungen und auch sein bischöfliches Amt. Denn selbst mit seinem Bischof Eustatius, mit dem er zunächst eines Sinnes war, muss er um politische und theologische Fragen streiten, und zwar so sehr, dass schließlich ein Zerwürfnis eintritt zwischen den beiden, weil Eustatius nach Sicht des Basilius an Irrlehren festhält. So sucht Basilius vergeblich zu vermitteln und sucht auch vergeblich, leider muss man sagen, die Verbindung mit dem Westen, nämlich mit Rom, auch da dringt er nicht durch. Dafür erreicht er aber im Osten die Stärkung des Glaubens des Konzils von Nicea aus dem Jahr 325, das in der Christologie, also in den Fragen, wie Christus zu verstehen ist, wer er in der Dreifaltigkeit ist, mit dem Konzil von Nicea eines Sinnes ist und gewissermaßen diese Position, die auch unsere heutige Position nach wie vor ist, verstärkt. Basilius ist vermutlich im Herbst 378 gestorben. Er hat uns viele theologische Schriften hinterlassen, die dieser ganzen Streitkultur gewissermaßen entstammen, zumindest in großen Teilen, und die ich noch kurz vorstellen möchte, wenigstens skizzenhaft. Vor allem handelt es sich um asketische Schriften, denn Basilius war ja in erster Linie Mönch und wollte die Mönche bzw. alle, die an einer tieferen geistlichen Lebensform interessiert waren, unterstützen. Ferner sind von ihm 46 Homilien überliefert und zwei dogmatische Schriften, nämlich eine gegen Eunomius, so der Titel, und die zweite über den Heiligen Geist. Und aus dieser zweiten Schrift werden wir gleich nach der Musikpause noch Texte betrachten, wie in früheren Sendungen auch. Zunächst aber möchte ich noch weitere Schriften des Basilius kurz vorstellen und skizzieren. So sind von ihm 350 Briefe überliefert, die in vielen Teilen auch theologische Inhalte betreffen, aber eben auch kirchenpolitische Belange betreffen, die mit anderen Bischöfen oder auch mit dem Kaiser verhandelt werden. Weiter sind uns überliefert ein sogenanntes kleines und ein großes Asketikon, also ein Buch für Mönche, in dem die asketischen Übungen niedergelegt sind und beschrieben werden und die später unter dem Titel Basilius-Regeln auch im Westen bekannt geworden sind. Es handelt sich aber entgegen diesem Titel Basilius-Regeln nicht um Mönchsregeln in dem Sinne, dass für eine Klostergemeinschaft die Lebensregel darin niedergelegt wäre, sondern es handelt sich um allgemeinere asketische Regeln für Mönche, die unabhängig davon sind, in welchem Kloster sie leben. Er betont aber über das auf Mönche bezogene hinaus vor allem die Gemeinsamkeiten des christlichen Lebens in allen Ständen. Und das ist etwas Typisches für die Ostkirche, was bei uns so nicht deutlich wird, in dem Maße zumindest wie im Osten, dass es nämlich letztlich für alle Christen eine gemeinsame Spiritualität gibt und nicht wie die Tendenz vor allem seit dem Mittelalter im Westen gewesen ist, dass man eine Mönchsspiritualität oder eine geistliche Lebensordnung für Ordensleute kennt und dann kommt sozusagen lange nichts und dann erst dürfen auch oder können auch die Laien in ihren Verhältnissen ein bisschen geistliches Leben pflegen. So denkt der Osten nicht, sondern es gilt eine gemeinsame spirituelle Tradition für alle Christen, nur eben, dass in den verschiedenen Ständen in etwas unterschiedlichem Maß das Gebetsleben gepflegt wird. Aber die Spiritualität ist eine. Die beiden Bücher über die Taufe, die Basilius verfasst hat, behandeln natürlich zunächst die Taufe selbst, dann aber auch die Eucharistie, die eng mit der Taufe verbunden ist, und allgemein das christliche Leben. Die Predigten behandeln neben ethischen und religiösen Themen auch Psalmen und die Psalmenauslegung sowie die Schöpfungstheologie unter dem Schema des Sechstage-Schemas, nämlich der Erschaffung der Welt in sechs Tagen, während Gott dann am siebten Tag ruhte nach dem Buch Genesis, was Basilius mit naturphilosophischen Spekulationen verbindet, die auch vor allem die Gottebenbildlichkeit des Menschen betreffen. Auch die wird philosophisch und theologisch durchdrungen, reflektiert in diesen Predigten zum sogenannten Hexaemeron, also zum Sechstagewerk, heißt dieses griechische Wort übersetzt, das eben die Schöpfungstheologie unter dem Gesichtspunkt der Erschaffung der Welt in sechs Tagen und dem siebten Ruhetag nach dem Buch Genesis, dem ersten Schöpfungsbericht, behandelt. In den Predigten wendet Basilius vor allen Dingen den sogenannten literalen Schriftsinn an, den wir ja aus früheren Sendungen jetzt schon kennen, dass nämlich die Heilige Schrift vor allen Dingen buchstabengetreu ausgelegt wird, was also nicht enge bedeutet, dass man am Buchstaben klebt, sondern so, dass man erstmal den grundlegenden Sinn der Heiligen Schrift erfassen muss, bevor man dann etwa zu allegorischen Auslegungen übergeht, den tieferen Sinn auszuschöpfen. Was aber Basilius in diesen Predigten kaum tut, weil er auch für einfache Hörer verständlich bleiben will, die so etwas wie allegorische Schriftauslegung nicht leicht erfassen können, den Literalsinn aber sehr wohl. So stellt sich auch die Frage der Bildung für den Christen. Und so fragt sich Basilius, ob der Christ im Allgemeinen und der Mönch im Besonderen sich mit heidnischen Autoren beschäftigen darf, die ja in ihren Schriften zum Teil sehr weit weg sind von dem, was der christlichen Lehre entspricht. Er hat aber eine positive Einstellung zur Bildung, und zwar deswegen, weil heidnische Autoren vieles Wissen vermitteln, was auch dann im Folgenden für das Studium der Heiligen Schrift nützlich sein kann, um etwa den Literalsinn der Heiligen Schrift besser zu verstehen. Und so gilt vor allen Dingen für die jungen Mönche oder auch für Christen in jungen Jahren insgesamt, dass sie sich durchaus mit heidnischer Literatur befassen können und sogar sollen, um im Folgenden die Heilige Schrift besser zu verstehen. Schließlich sind uns von Basilius auch dogmatische Schriften überliefert. Davon war vorhin schon ganz kurz die Rede. Gegen Eunomius ein Buch, der nämlich dem Sohn in der Dreifaltigkeit, also Christus, die Wesensgleichheit mit dem Vater abspricht, gegen die kirchliche Lehre, die an der Wesensgleichheit von Vater und Sohn festhält. Und zwar aus folgendem Grund. Eunomius meint, dass der Sohn nicht ungezeugt sei wie der Vater. Denn es ist ja tatsächlich so, dass wir im Glaubensbekenntnis bekennen, dass er gezeugt ist aus dem Vater. Christus ist gezeugt vom Vater. Und dieser Sachverhalt verleitet, muss man sagen, Eunomius dazu zu sagen, die beiden können nicht wesensgleich sein, denn der Vater ist ungezeugt und Christus ist gezeugt aus dem Vater. Wie können dann beide eines Wesens sein? Aber er versteht diese Formel falsch, dass Christus gezeugt ist aus dem Vater. Basilius betont nämlich dagegen, dass die Zeugung des Sohnes, die wir im Glaubensbekenntnis bekennen, in der Trinität nicht bedeutet, dass Christus einmal nicht gewesen sei. Die Zeugung heißt ja nicht, dass Christus geschaffen wäre oder dass er zeitlich entstanden wäre aus dem Vater, sondern sie besagt nur einen Vorrang des Vaters in der Ursprünglichkeit. Der Vater ist der Ursprung des Sohnes und des Heiligen Geistes, aber er ist nicht höherrangig und er ist auch nicht zeitlich zu verstehen vorrangig und zuvor gewissermaßen vor der Entstehung, müsste man dann sagen. Das ist ja schon falsch, denn Christus ist nicht entstanden. Vor der vermeintlichen Entstehung, muss es dann heißen, des Sohnes aus dem Vater. Man darf also diese Metaphorik der Zeugung des Sohnes nicht missverstehen, als wäre der Sohn gewissermaßen zeitlich oder in der Rangfolge im Sinne des Nichtgöttlichen vom Vater unterschieden. Übrigens ist auch dieses Thema immer wieder ein Streitpunkt im interreligiösen Dialog mit dem Islam, wo uns genau, übrigens koranisch schon, dieser Vorwurf gemacht wird als Christen, wir würden Gott zu einem zeitlichen und biologischen Vater herabwürdigen, was natürlich nicht der Fall ist. Aber das ist derselbe Irrtum, der aus dieser Koranstelle spricht, der hier in der Schrift des Basilius gegen Eunomius zur Sprache kommt, dass man die Metaphorik der Zeugung des Sohnes nicht biologisch und nicht zeitlich missverstehen darf. Und wenn man das beachtet, dann darf man auch sagen, dass der Sohn gezeugt ist aus dem Vater, ohne dass man den Sohn als Geschöpf degradiert. Ja, es gibt also Unterschiede der drei göttlichen Personen in der Trinität, die aber keine Unterschiede im göttlichen Wesen, in der göttlichen Substanz bedeuten, sondern die drei göttlichen Personen, das betrifft jetzt auch den Heiligen Geist, nicht nur, wie gerade erläutert, die zweite göttliche Person, den Logos, die drei göttlichen Personen sind also eines Wesens und sind eins in der Gottheit. Es ist also nicht so, wie man dann auch zum Teil Basilius angedichtet hat seitens heretischer Widersacher, er hätte drei Götter, die nicht miteinander in die Einheit finden, sondern im Gegenteil, es entwickelt sich in dieser Zeit, wie wir eingangs schon besprochen haben, die theologische Formulierung, wie man ausdrücken kann, dass die drei göttlichen Personen eines Wesens sind, dass sie eine Gottheit sind, dass sie nicht in Schöpfer und Geschöpf zu unterteilen sind, sondern ein Gott in einer Substanz, in einem Wesen sind. Und Basilius ist einer der Autoren, die maßgeblich daran mitgewirkt haben, dieses Glaubensgut theologisch und auch mit philosophischen Mitteln so zu formulieren, dass diese Lehre klar und unmissverständlich dasteht. In dieser Auseinandersetzung, die eben nicht nur Christus betrifft, sondern auch den Heiligen Geist, verfasst Basilius in den Jahren 374 und 75 seine Schrift über den Heiligen Geist, aus der wir dann gleich den Text hören. In weiten Teilen handelt es sich um eine Nachschrift eines Gespräches mit seinem früheren Freund und späteren theologischen Gegner Eustatius, von dem wir vorhin schon gehört haben, im Juni 372, wo er nämlich nach dem Zerwürfnis nochmal versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen und vielleicht doch in die Einheit der Lehre zurückzufinden, was aber misslingt. So versucht Basilius auch mit der Art, wie er den Gegner zu überzeugen versucht und was er ihm an Formulierungen abverlangt im rechten Bekenntnis, ihn noch zu gewinnen dadurch, dass er gewissermaßen niederschwellige Forderungen stellt und gar nicht den höchsten Titel der Wesensgleichheit einfordert und auch nicht mal ausdrücklich das Bekenntnis zur namentlichen Gottheit des Heiligen Geistes, sondern er verlangt ihm nur ab, zuzugeben, also Eustatius soll zugeben, dass der Heilige Geist kein Geschöpf sei, um ihn, Eustatius, für die Kirchengemeinschaft zu gewinnen. So verzichtet also Basilius auf die Höchstform der Wahrheit, nicht im Glauben wohlgemerkt, sondern nur in der verbindlichen Formulierung, zugunsten des Fassungsvermögens der Schwächeren im Glauben, wie es die Zeitgenossen ausdrücken, die diesen etwas seltsam anmutenden Sachverhalt zu interpretieren versuchen, warum Basilius Eustatius so weit in der Lehrformulierung entgegenkommt. Also er verzichtet auf die Höchstform der Formulierung, dass der Heilige Geist eines Wesens mit dem Vater und Gott ist, ohne übrigens das Bekenntnis hintanzustellen, aber er verzichtet vornehmlich und vordergründig auf diese sehr strenge Formulierung zugunsten des Gewinns der Kirchengemeinschaft, denn Eustatius soll wenigstens zugeben, dass der Heilige Geist kein Geschöpf sei. Damit gibt er sich vorderhand zufrieden. Aber es gibt auch einen anderen Grund, den Basilius selber angibt, warum er mit dieser Formulierung zunächst zufrieden sein will. Denn es gibt, so meint Basilius selbst, einen Unterschied zwischen dem, was in der Öffentlichkeit zu bekennen und was in der Öffentlichkeit zu verschweigen ist. So wäre das öffentliche Bekenntnis das, was er Eustatius abverlangt, dass der Heilige Geist kein Geschöpf sei. Und das, was zu verschweigen ist, weil es nicht jeder versteht, ist die Gottheit des Heiligen Geistes. Denn, so argumentiert Basilius, dass die Glaubenserkenntnis Wachstum braucht und Reifung, die im Glaubensvollzug zu gegebener Zeit geschenkt werden, während die Glaubenserkenntnis nicht rein abstrakt zu gewinnen ist. Also es ist auch ein Reifungsprozess, die volle Wahrheit zu erkennen, so wie schon Christus im hohepriesterlichen Gebet im Johannesevangelium formuliert, dass es der Heilige Geist ist, der die Kirche in die ganze Wahrheit einführt. Pfingsten nun wird in dieser Schrift als Vollendung von Ostern und man könnte auch ergänzend formulieren als Geburtstag der Kirche verstanden. So ist nun in all diesen theologischen Streitigkeiten, in denen Basilius steht, das Pfingstfest gewissermaßen der Zielpunkt, der dasjenige feiert liturgisch, was in diesen theologischen Schriften mühsam errungen wird. Ostern ist gewissermaßen, so könnte man formulieren, nur ein Durchgang und nicht selbst das Ziel der ganzen Gotteserkenntnis, denn wir sollen ja teilhaben an der Auferstehungsherrlichkeit Christi in der Kirche, das ist also der österliche Aspekt, aber durch das Wirken des Heiligen Geistes, der uns in die ganze Wahrheit einführt und uns instand setzt, noch Größeres zu tun als Christus während seines Erdenlebens. Das ist also auch der Zielpunkt unserer Vortragsreihe in diesen 14 Teilen, dass wir dahin gelangen, dass wir nämlich zunächst gewissermaßen die Universalisierung des Heiles durch den Heiligen Geist an uns selbst erfahren und den ganzen Osterfestkreis hindurch ja innerlich mitvollzogen haben, um zu diesem Ziel zu kommen, nämlich dass die Universalisierung des Heiles für die ganze Kirche und möglichst für die ganze Welt erreicht werden soll durch den Heiligen Geist, aber auch für jede einzelne Person, wie es auch im 8. Kapitel des Römerbriefes zu lesen ist, dass der Heilige Geist das bewirkt. Dies alles bedenkt nun Basilius im Text, den ich nach der Musikpause vorstellen möchte.
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Wir hören heute die 14. und letzte Folge unserer Reihe Ostern in der Theologie der Kirchenväter. Und unsere Referentin, Frau Dr. Vicky Ranf aus Trier, stellt uns heute Basilius von Caesarea und seine österlichen Heiliggeistgedanken vor unter dem Titel Durch den Heiligen Geist werden wir wieder ins Paradies versetzt.
Wir hören nun, liebe Hörerinnen und Hörer, Ausschnitte aus seinem Buch über den Heiligen Geist, und zwar aus dem 15. Kapitel, die Nummern 35 und 36. Und ich werde wieder längere Abschnitte lesen und dann kommentieren. So schreibt er: Der Heilsplan unseres Gottes und Heilandes hat zum Inhalt, die Menschen aus der Verbannung zurückzurufen und sie aus der durch den Ungehorsam entstandenen Entfremdung wieder in die Vertrautheit mit Gott zurückzuführen. Dem diente auch die Gegenwart Christi im Fleische, sein Beispiel eines evangeliumsgemäßen Lebenswandels, sein Leiden, sein Kreuz, seine Grablegung und seine Auferstehung. Die Menschen sollten durch die Nachahmung Christi gerettet werden und so ihre ursprüngliche Sohnschaft wiedererlangen. Somit ist zur Vollkommenheit des Lebens die Nachahmung Christi unumgänglich, nicht nur darin, dass er Beispiel ist für Sanftmut, Demut und Großherzigkeit in seinem Leben, sondern auch in seinem Tod, wie Paulus, der Nachahmer Christi, sagt: Gleichgestaltet seinem Tod werde ich wohl auch zur Auferstehung von den Toten gelangen. Basilius beschreibt hier, wie der Mensch aus der Verbannung in die Vertrautheit mit Gott zurückfindet, nämlich dadurch, dass er das Vorbild Christi nachahmt, sowohl moralisch in den Tugenden, die hier von Christus aufgezählt werden, vor allem aber, indem er Tod und Auferstehung Jesu nachvollzieht, nämlich durch die Taufe, wie wir im Folgenden dann noch sehen werden. Es ist hier also zu Beginn des Textes vor allen Dingen die österliche Dimension angesprochen. Er fährt fort: Wie aber gelangen wir in die Ähnlichkeit seines Todes, indem wir durch die Taufe mit ihm begraben werden? Was ist das für ein Begrabenwerden und welchen Nutzen haben wir aus dieser Nachahmung? Zunächst ist notwendig, das frühere Leben nicht einfach weitergehen zu lassen, sondern abzubrechen. Möglich ist das nach dem Wort des Herrn nur durch eine Wiedergeburt von oben. Denn die Wiedergeburt ist, wie das schon der Name sagt, der Anfang eines zweiten Lebens. Um aber das zweite beginnen zu können, muss man zunächst dem Vorausgehenden ein Ende machen. Wie bei denen, die auf der Doppelbahn im Stadion umwenden, ein kurzes Einhalten und Ruhen die entgegengesetzten Bewegungen trennt, so steht auch notwendigerweise an der Wende des Lebens offenbar ein Tod zwischen den Leben, der das Vorangehende endigt und dem Folgenden den Anfang gibt. Wie nun vollziehen wir den Abstieg zur Unterwelt? Indem wir die Grablegung Christi durch die Taufe nachahmen. Denn die Leiber der Täuflinge werden ja gleichsam im Wasser begraben. Die Taufe deutet symbolisch hin auf die Ablegung der Werke des Fleisches nach dem Wort des Apostels, der da sagt: Ihr wurdet beschnitten in einer Beschneidung, die Christus gegeben hat. Mit ihm seid ihr in der Taufe begraben. Die Taufe ist gleichsam eine Reinigung der Seele von dem Schmutz, der ihr durch das fleischliche Denken zugefügt wurde, gemäß dem Schriftwort: Wasche mich und ich bin weißer als Schnee. Deswegen reinigen wir uns auch nicht für jeden einzelnen Makel wie die Juden, sondern kennen nur eine einzige heilbringende Taufe. Denn auch der Tod für die Welt war ein einziger und die Auferstehung von den Toten eine einzige. Ihr Bild nun ist die Taufe. Der Herr, der unser Leben auf dem Weg zum Heil lenkt, hat deswegen mit uns den Bund der Taufe gestiftet. Sie ist sowohl ein Bild des Todes als auch des Lebens. Dabei ist das Wasserbild des Todes, das Unterpfand des Lebens aber gewährt der Geist. Soweit Basilius. Wir haben hier die paulinische Tauftheologie, man könnte sagen in Reinform, auch gekennzeichnet durch viele Paulus-Zitate. Wir werden begraben mit Christus im Tod, nämlich in der Taufe. Das verweist zurück auf das 6. Kapitel des Römerbriefes, die Epistel der Osternacht, bei uns zumindest, wo das geschildert wird, was wir hier gerade von Basilius gehört haben, dass nämlich durch das Untertauchen des ganzen Menschen in der Taufe, wie das ja früher üblich war und auch in der Ostkirche heute noch ist, durch dieses Untergetauchtwerden der Tod symbolisiert ist, den wir mit Christus gestorben sind in der Taufe. Das Wiederauftauchen aus dem Taufbrunnen ist hingegen Symbol der Auferstehung. Interessant ist das sportliche Bild, das Basilius verwendet für die Umkehr. So wie man auf einer Rennbahn, wenn sie nicht im Kreis herumführt, irgendwann wenden muss, wenn man die Strecke nochmal laufen will, so ist auch die Umkehr zu verstehen. Wir müssen uns um 180 Grad umdrehen, wenn wir an das Ende des alten Weges gekommen sind. Die Grablegung Christi symbolisiert unsere Ablegung der Werke der Finsternis, nämlich durch die Nachahmung Christi in der Taufe, durch das Untertauchen in den Tod und das Grab Christi. Auch betont wird die Einzigkeit der christlichen Taufe als Bundesschluss, wie wir das ja in der Karwoche schon betrachtet haben mit anderen Autoren, wie man persönlich den Bund mit Christus erneuern kann, nämlich indem man im Wasser den Tod stirbt mit Christus, aber zum Leben auferweckt wird im Heiligen Geist. Diesen Heiligen Geist erwarten wir neu zu Pfingsten. Und so schreibt Basilius weiter: Damit ist klar geworden, was wir suchten, nämlich warum dem Geist Wasser hinzugefügt wurde. Da die Taufe auf zwei Ziele hingerichtet ist, einerseits den Leib der Sünde zu vernichten, so dass er für den Tod keine Frucht mehr bringt, andererseits vom Geist zu leben und in Heiligkeit Frucht zu bringen, enthält das Wasser das Bild des Todes, da es den Leib wie in ein Grab aufnimmt. Der Geist hingegen flößt die lebensspendende Kraft ein, indem er unsere Seelen vom Todsein aufgrund der Sünde zum Leben aus dem Ursprung erneuert. Das ist es, was mit dem Geborenwerden von oben aus dem Wasser und dem Geist gemeint ist, nämlich, dass das Sterben sich im Wasser vollzieht, unser Leben aber durch den Geist gewirkt wird. In dreimaligem Untertauchen und ebenso vielen Anrufungen wird das große Geheimnis der Taufe vollzogen, damit sowohl das Bild des Todes verwirklicht wird, als auch die Täuflinge in ihrer Seele erleuchtet werden durch die Überlieferung der Gotteserkenntnis. Wenn es folglich eine Gnade im Wasser gibt, so stammt sie nicht aus der Natur des Wassers, sondern aus der Anwesenheit des Geistes. Die Taufe besteht nämlich nicht im Ablegen des Schmutzes des Fleisches, sondern im Anrufen Gottes um ein gutes Gewissen. Um uns für ein Leben aus der Auferstehung zu rüsten, hat uns der Herr einen evangeliumsgemäßen Lebenswandel vor Augen gestellt und angeordnet, nicht zu zürnen, langmütig zu sein, uns nicht durch Vergnügungssucht zu beflecken, nicht nach Geld zu gieren. Aus freiem Entschluss vorwegnehmend vollbringen wir so, was das ewige Leben auf natürliche Weise besitzt. Wenn somit jemand das Evangelium definiert als einen vorläufigen Entwurf des Lebens aus der Auferstehung, so dürfte er damit nicht fehlgehen. Aber lasst uns zu unserem Gegenstand zurückkehren. Es handelte sich offenbar um einen Exkurs in dieser Schrift. Die Sünde wird vernichtet oder soll vernichtet werden und der Getaufte soll aus dem Geist leben. Das sind die Ziele der Taufe. Dies entspricht auch der Notwendigkeit der Erlösung und der Neuschöpfung durch den Heiligen Geist. Ersteres hat seinen Weg in der Taufe, Taufvorbereitung, Tauferneuerungsvorbereitung auf Ostern hin seinen Platz gehabt. Wenn aber der Bund geschlossen ist, soll sich die Neuschöpfung auswirken. Und dies ist der Inhalt der Osterzeit und zielt auf Pfingsten hin. Wir haben das Bild des Todes im Untertauchen gesehen, aber auch das Leben aus dem Heiligen Geist schon kennengelernt. Die sogenannte Epiklese, das Herabrufen des Heiligen Geistes im Gebet, vor allen Dingen auch in der Liturgie, bewirkt, dass das Wasser der Taufe Gnadenwirkungen hervorbringt. So etwa werden moralische Tugenden als Beispiel genannt für das neue geistgewirkte Leben. Wir sollen frei vorwegnehmen, was im ewigen Leben für uns natürlich ist. Das hier schon aufleuchtende ewige Ziel ist im Titel dieser letzten Betrachtung ausgedrückt, womit auch das letzte von Basilius zu zitierende Kapitel beginnt. Da heißt es nämlich im Kapitel 36, durch den Heiligen Geist werden wir wieder ins Paradies versetzt, steigen wir auf ins himmlische Königreich, kehren wir zur Sohnschaft zurück, haben wir die Freiheit, Gott unseren Vater zu nennen, der Gnade Christi teilhaftig zu werden, Kinder des Lichtes genannt zu werden, an der ewigen Herrlichkeit teilzunehmen, mit einem Wort, in der gegenwärtigen und in der künftigen Welt die ganze Fülle des Segens zu erlangen. Dabei schauen wir wie in einem Spiegel die Gnade der uns verheißenen Güter, deren Genuss wir im Glauben erwarten, als ob sie schon gegenwärtig wären. Ja, wenn schon das Unterpfand so großartig ist, wie groß wird dann erst die Vollendung sein? Wenn schon die Erstlingsgabe so groß ist, wie wird dann erst die ganze Erfüllung aussehen? Man kann den Unterschied zwischen der Gnade des Geistes und der Taufe im Wasser auch daran erkennen, dass Johannes im Wasser taufte, unser Herr Jesus Christus aber im Heiligen Geist. Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr, heißt es, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen, er wird euch im Heiligen Geist und im Feuer taufen, wobei er mit Taufe durch Feuer die Erprobung im Gericht meint, entsprechend dem Wort des Apostels, wie das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Und, denn der Tag wird es ans Licht bringen, weil die Offenbarung im Feuer geschieht. Menschen, die in ihrem Kampf für den Glauben in Wirklichkeit und nicht nur in Nachahmung den Tod für Christus auf sich genommen haben, bedurften zu ihrem Heil keines der Symbole aus dem Wassermeer, denn sie wurden in ihrem eigenen Blut getauft. Dies sage ich nicht, um die Taufe im Wasser herabzusetzen, sondern um diejenigen zu widerlegen, die sich gegen den Geist erheben, Dinge, die nicht miteinander vermischt werden dürfen, vermischen und Unvergleichbares miteinander vergleichen. Soweit Basilius. Das Versetztwerden ins Paradies ist somit keine bloße Rückkehr, sondern im Gegenteil ein Aufstieg über das ursprünglich Verlorene hinaus. Wir gewinnen die Sohnschaft und die Freiheit, Licht, Herrlichkeit und Fülle des Segens. Der Glaube ist in diesem Prozess wie ein Schauen in den Spiegel, wie wir das aus dem 1. Korintherbrief, dem 13. Kapitel, schon kennen, nämlich eine Erwartung der unverhüllten Herrlichkeit und Fülle in der Ewigkeit. Wasser und Geist werden nachfolgend in einer zweiten Auslegung als Gegensätze dargestellt, das war also im ersten Durchgang nicht der Fall, jetzt nun als Gegensätze dargestellt, da das Wasser die Johannestaufe symbolisiert, somit noch hinter die christliche Taufe zurückreicht, während Christus mit Feuer tauft im Sinne der geistgewirkten Erprobung. Wer aus dem Heiligen Geist lebt, kann dieser Erprobung standhalten, von der Basilius spricht, wie das abschließende Beispiel des Märtyrers zeigt, der gegebenenfalls sogar durch die Bluttaufe sein Ziel erreichen kann, selbst wenn er die Wassertaufe im Erdenleben nicht hat empfangen können. Denn es gab Märtyrer, die Märtyrer wurden, bevor sie getauft werden konnten. Wir sehen in diesem Text des Basilius wieder neu das, was das Ziel dieser ganzen 14-teiligen Vortragsreihe gewesen ist. Wir sollen nämlich das Ziel erreichen, das Ziel des Christseins, nämlich des Taufbundes und des ewigen Lebens. Der Heilige Geist ist es, der uns zu diesem Ziel führt, das Christus uns durch die Erlösung erworben und eröffnet hat. Die Kirchenväter aber als Theologen, die zu dieser Vollendung anleiten, durch ihre geradezu hymnische Theologie, können uns mitreißen, auf diesem Weg auch unser Ziel zu erreichen, nämlich persönlich den Bund mit Christus zu erneuern, auf dem Weg vom Fasten über die Tauferneuerung, die Auferstehungshoffnung, die Überwindung der Fußangeln des Widersachers bis hin zur Sohnschaft im Licht und in der Kraft des Heiligen Geistes, der Leben spendet. Dazu sollten die verschiedensten Überlegungen der Väter aus der lateinischen, griechischen und einmal auch syrischen Tradition im Verlauf des Osterfestkreises helfen. Eine letzte Anregung soll am Ende dieser Reihe für uns alle stehen, nämlich, dass wir nicht zurückblicken, sondern voraus. Jetzt fängt der Weg ja erst an, wie schon der heilige Benedikt sagt, fangen wir also endlich einmal an. Der Heilige Geist kann unbequem sein, aber er führt zu Zielen, die wir uns nicht einmal ausdenken könnten. Dankeschön.
Und ein großes Dankeschön von uns allen Ihnen, Frau Dr. Vicky Ranf, für diese Gedanken zu unserer letzten Folge über das Ostern in der Theologie der Kirchenväter. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein paar Minuten bleiben uns noch Zeit für Ihre Anrufe. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Spiritualitätssendung. Durch den Heiligen Geist werden wir wieder ins Paradies versetzt. Basilius von Caesarea. 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb unter dem Thema der Heilige Geist ist heute im Mittelpunkt unserer Betrachtung. Durch den Heiligen Geist werden wir wieder ins Paradies versetzt. Basilius von Caesarea ist der Autor aus der Schar der Kirchenväter, der heute im Zentrum der Betrachtung von Frau Dr. Vicky Ranf gestanden hat, und 089517008008, die Nummer, unter der Sie uns erreichen können. Frau Fächer hat uns angerufen. Ich grüße Sie.
Ja, Sie sind die Referendarin?
Nein, ich bin die Moderatorin, und die Referentin ist,
ja,
ist also die Frau Dr. Vicky Ranf, die hört Sie jetzt auch.
Genau, grüß Gott.
Ja, ich bin Benediktineroblatin, seit 70 Jahren. Dann wissen Sie, wie alt ich bin. Und ich habe es von meinem geistigen Vater, weil mein Bruder studiert hätte für geistliches Amt, hat er mir die Makrine als Patronin gegeben, die ihren Bruder, ihre Brüder gefördert hat. Das war der Sinn von meinem geistigen Vater. Der Bruder ist dann weg, aber ich habe mein Leben eben dem Priestertum geschenkt.
Aha, ja, da ist die Makrina sicherlich eine Patronin, die ganz das unterstützt.
Ja.
Denn
ja,
sie hat ja ihre drei bischöflichen Brüder wohl auch intensiv im Glauben erzogen
von ihrer
und
Großmutter
geprägt.
Die Großmutter war ja eine ganz große, und es gibt auch Schriften von denen, bloß die Allgemeinheit ist nirgendwo eigentlich bekannt.
Ja, im Westen kennt man sie nicht gut, das stimmt. Leider. Also das ist sicherlich was, was man noch entdecken muss, Makrina, die Ältere und die Jüngere wahrzunehmen.
Mhm. Vielen Dank, Programm, Frau Fächer, für Ihren Anruf.
Ganz genau studieren, was kommt. Und ich bin dankbar und habe mir für diesen Nachmittag auch frei, dass ich den Vortrag hören habe können.
Mhm. Das ist nett. Dankeschön.
Ja. Dankeschön, Frau Fächer. Alles Gute Ihnen.
Gutes Pfingsten.
Gleichfalls, danke.
Ja. Das heißt, in den Ostkirchen sind diese Autoren doch bekannter, einfach, sagen Sie.
Das in jedem Fall, ja. Doch, das ist sehr bekannt, wie intensiv diese Familie in dieser Zeit eigentlich die Theologie und das geistliche Leben geprägt hat. Und das gilt eben auch für die Frauen der Familie, nicht nur für die Männer, also speziell die Bischöfe.
Auf jeden Fall ein ganz herzliches Dankeschön von uns allen, dass Sie uns die Kirchenväter, die Theologie der Kirchenväter in dieser Fasten- und Osterzeit nahegebracht haben. Wir sehen, dass wir auch in unserer Westkirche eine ganze Menge zu entdecken haben dort bei den Kirchenvätern, auch wenn sie eben jetzt in Bereichen gewohnt haben, die jetzt eben ostkirchlich sind, vielleicht bei uns ein bisschen weniger bekannt, aber ein ganz tiefer Glaubensschatz. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Vicky Ranf, dass Sie uns das alles so lebendig geschildert und dargestellt haben.
Ja, gerne.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Serie nachhören möchten, dann können Sie das gerne tun im Internet bei Radio Horeb, etwa unter www.horeb.org. Wenn Sie da in die Mediathek gehen und dort in der Sendereihe Spiritualität suchen, dann werden Sie unter dem Stichwort entweder Frau Dr. Vicky Ranf oder Kirchenväter diese Serie vorfinden. Wir freuen uns, wenn Sie die nochmal nachklingen lassen. Frau Dr. Ranf, ich denke, in unser aller Namen ein ganz herzliches Dankeschön für die ganze Mühe, die sie sich gemacht hat, die vielen, vielen Informationen über die Kirchenväter und Textstellen zusammenzutragen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Gabi Fröhlich.